Herzlich willkommen zur 407. Ausgabe unseres Filmpodcasts. Der Sneakpod ist wieder da, also zumindest wieder mit hoffentlich gutem Ton, nicht so wie letzte Woche. Bei mir ist Claudia Nördinger und wir waren wandern.
Wandern. Ja, Robert Krüger, erklär mir mal, warum wir wandern waren.
Mach ich gleich.
Ich bin ganz verwirrt. Picknick mit Bären, A Walk in the Woods, lese ich?
Ja, liest.
Worum ging's,
Robert? Hast du das denn gelesen? Das ist ja ein Buch von Bill Bryson.
Ah, nein, das habe ich nicht gelesen.
Also es heißt tatsächlich auch, die Buchvorlage heißt im Deutschen Picknick mit Bären und im Englischen A Walk in the Woods. Und genauso ist es mit dem Film auch, der deutsche und der englische Titel. Und es ist nach dieser Buchvorlage von Bill Bryson und da der ja immer, so verstehe ich das zumindest, ich habe nicht besonders viel von Bill Bryson, außer so ein paar Textfragmenten gelesen. Aber mein Bruder zum Beispiel war ein großer Fan seiner Reisebücher. Mein Bruder ist ja auch sehr weit gereist und hat die, glaube ich, immer so ein bisschen als Inspirationsquelle genommen, wo man dann als nächstes mal hinfahren könnte. Das ist ja so ein Reiseautor und jetzt in diesem Film ist es halt so, da der sich wohl in seinen Büchern ist, er als der Reisende wohl auch immer Teil der Geschichte. So ist es dann also auch in diesem Buch, dass unsere Hauptfigur eben Bill Bryson, der Autor dieses Buches, selbst ist. Und er wird gespielt von Robert Redford. Und wir erfahren also, dass er lange in England gelebt hat und jetzt dann irgendwann in die USA zurückgekehrt ist. Großer, bekannter Reiseautor und er ist mittlerweile ein alterer Herr. Wenn Robert Redford ihn spielt, kann man sich das ungefähr denken. Dann er hat irgendwie, wird in ihm dieser Gedanke wach, diese Idee, er könnte den Appalachian Trail laufen. Das ist ein Fernwanderweg in den USA. Mhm. Der ist 3.500 Kilometer lang. Und er stolpert da so mehr oder weniger rein und sieht so ein Schild quasi, dass er jetzt da genau draufsteht auf diesem Wanderweg. Und rechts geht's so und so viel 1.000 Meilen nach da und links geht's so und so viel 1.000 Meilen in die andere Richtung zu irgendeinem anderen Endpunkt oder dem nächsten Highlight oder sowas. Und während er da so steht und dieses Schild anguckt, reift eben dieser Gedanke, er müsste das mal machen. Seine Frau versucht halt, ihm das auszureden. Aber der Film wäre jetzt nicht da, wenn er es natürlich nicht dann irgendwann loslaufen würde. Und das macht er dann mit seinem alten Kumpel Katz. Den findet er mehr oder weniger zufällig nach langen Jahren, die sie sich aus den Augen verloren hatten, wieder. Weil eigentlich auch kein anderer mit ihm diesen Weg laufen wollte. Alle anderen, die er gefragt hat, haben gesagt, bist du irre, ich geh doch da nicht, ich bin zu alt für sowas. Und Cats wird gespielt von Nick Nolte und zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass er zu schwer, zu dick und eine Titanhüfte hat, die nicht mehr so richtig will. Also er ist quasi alles, was man nicht brauchen kann, wenn man einen 3.500 Kilometer Wanderweg vorhaben will. Außer, dass er vielleicht ein guter Kumpel ist. Das ist vielleicht die Qualität, die er hat, die man da brauchen kann. Ansonsten ist er all das, was man eben nicht brauchen kann. Und dann beladen sie sich mit schwerer Outdoor-Ausrüstung und gehen eben auf dieses Abenteuer. Und das dürfen wir dann angucken. Ja, was halte ich davon? Es ist, wie die Bücher von Bill Bryson wohl auch, sind ja wohl relativ humorvoll geschrieben. Und das versucht der Film auch so ein bisschen aufzugreifen. Allerdings wirkt er eigentlich fast immer albern, wenn er das macht. Er kriegt sicherlich den einen oder anderen auch etwas feiner gezeichneten Gag schon hin. Und manchmal muss man auch schmunzeln oder auch tatsächlich lachen. Aber in vielen Momenten, zum Beispiel treffen sie irgendwie so eine Frau, die betont nervig ist, und die ihn dann nicht mehr, die sie nicht mehr loswerden, weil die wandert halt einfach mit ihnen mit und geht halt in dieselbe Richtung und sie sind halt auf dem gleichen Trail. Und wenn du der jetzt nicht übelst vor den Kopf stoßen willst, indem du ihr direkt ins Gesicht sagst, dass sie bitte weggehen soll, dann wirst du die ja erstmal auf eine freundliche Art und Weise nicht mehr los, weil die läuft halt jeden Tag dieselbe Tagesetappe, die du läufst, und dann hast du die halt an der Backe.
Und das ist genau das, was mein kleiner Bruder vom Jakobsweg erzählt.
Ja, genau, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen vergleichen. Und da sind dann so, tatsächlich ziemlich alberne Momente in diesem Film drin, wie sie dann eben versuchen, diese Frau da wieder loszuwerden. Und natürlich Cats ist halt wirklich nicht der große Wandersmann, also werden dann irgendwann versucht, irgendwie Abkürzungen zu finden oder sonst wie zu schummeln. Aber Bill Bryson, also die Robert Redford-Figur, möchte eigentlich das Ding ehrlich zu Ende laufen, weil er möchte dieses ganze Erlebnis mitnehmen und nicht irgendwie schummeln. Aber das Ganze, es versucht uns dann noch so ein allgemeines Selbsterkenntnis, lebensphilosophisches Ding da noch an die Backe zu schmieren, aber für mich war der ganze Film so problemlos. Also eigentlich ist das nur so ein Naturerlebnis und wir wandern halt mal ein Stück mit Robert Redford und Nick Nolte und das ist auch irgendwie nett. Aber mehr dann auch nicht. Die Naturaufnahmen sind zum Teil ganz okay, aber manche davon hatte ich auch das Gefühl, dass da hinten im Hintergrund ist doch jetzt aber eine Studiowand mit einem Foto drauf, oder? So, ich konnte es manchmal nicht glauben, dass wir jetzt wirklich an dieser Stelle sind. Dazu sah es einfach dann doch irgendwie nicht richtig genug aus. Vielleicht tue ich im Film da Unrecht, dann war das irgendwie scheiße fotografiert oder ich war halt einfach nicht geneigt, es zu glauben, warum auch immer. Aber selbst so diese Natursache kam nicht so richtig rüber, so ein Camping-Feeling kam nicht so richtig rüber. Es gibt dann tatsächlich eine Szene auch mit Bären, die ist so semi-lustig und gnadenlos unrealistisch. Und es gibt so ein paar Szenen, wo sie dann irgendwie die haben beide so Zelte, jeder schläft in seinem eigenen kleinen Zelt und dann unterhalten sie sich von Zelt zu Zelt nachts, obwohl beide Zelte schon zu sind und sie in ihren Schlafsäcken liegen. Und die Kamera bleibt aber draußen und dann haben wir so sprechende Zelte und die Kamera schneidet immer so von dem einen Zelt aufs andere Zelt, aufs eine Zelt, aufs andere Zelt. Wie so ein Dialog, als wären das jetzt die Darsteller, aber wir sehen halt nur Zelte. Und das sind so Momente, wo ich dachte, okay, das ist so filmisch lustig irgendwie auf eine Art, auch wenn die Unterhaltung komplett banal ist in dem Augenblick. Aber trotzdem, die Menge der Ideen, die er hatte oder generell, was er uns erzählen wollte, war mir am Ende zu belanglos. Und die Naturaufnahmen nicht toll genug. Also insgesamt kommt er bei mir nicht über 5 Punkte raus. Das tut nicht weh, das kann man gut gucken, aber das hast du auch sofort wieder vergessen. Und ich musste jetzt eben auch tatsächlich, weil es ist schon 2 Wochen her, dass ich in der Sneak war. Den hätte ich eigentlich letzte Woche, wo ich nicht dabei war, besprechen müssen sozusagen. Und da musste ich jetzt eben tatsächlich eine Weile überlegen, was ich eigentlich gesehen habe vor 2 Wochen. Es wäre mir schon fast nicht mehr eingefallen. Ja. Also irgendwie egal, der Film.
Seltsam, warum macht Robert Redford sowas?
Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist der Wortwitz im Englischen schöner, besser oder und zündet irgendwie besser, aber auch in der IMDb hat er eine Durchschnittsbewertung von 6,5 Punkten, also liegt jetzt auch gerade nicht so viel weiter oben als das, was ich jetzt vergeben habe. Ich vermute, weiß nicht, vielleicht hat er einfach Lust gehabt auf Wandern und hat sich gedacht, wenn ich den Film mache, dann komme ich mal raus oder so. Du hast ja gerade eben den Jakobsweg angesprochen, das ist ja so der, ich würde mal sagen, berühmteste Fernwanderweg Europas. Oder vielleicht sogar weltweit, keine Ahnung. Aber hat ja so ein bisschen so einen religiösen Überbau. Den hat der Appalachian Trail überhaupt nicht. Der ist einfach, den gibt es einfach, damit es ihn gibt. Da steckt keine Ideologie in irgendeiner Form dahinter. Weißt du zufällig, wie lang der Jakobsweg ist, ohne jetzt googeln zu müssen?
Oh Gott, insgesamt, aber ich meine, keine Ahnung. Aber du kannst den ja auch von Deutschland an laufen und sowas. Das ist ja immer unterschiedlich, was die Leute dann tatsächlich laufen. Aber ich weiß nicht so genau, welche Streckenteile wie lang sind. Aber mein kleiner Bruder hat gesagt, dass tatsächlich auf dem Jakobsweg sehr viele Leute unterwegs sind, die mit dem christlichen Überbau nichts zu tun haben. Also eigentlich sogar mehr seinem Gefühl nach als jetzt irgendwie religiös Getriebene oder sowas.
Ja. Welchen Teil ist er gelaufen, weißt du es?
Also er ist gerade auf der französischen Seite der Grenze losgelaufen und dann eben den kompletten Weg in Spanien.
Okay, also ich war ja da jetzt mehrfach im Urlaub und bin dann auch tatsächlich immer, wenn wir mit dem Surfbully da irgendwo rumgestanden haben, dann stehst du quasi mehr oder weniger auf dem Weg. Ich habe auch ein paar Mal wirklich tatsächlich, da gibt es so diesen ja, eigentlich so eine Art Trampelpfad, der immer an der Küste langläuft und da laufen die ganzen Pilger dann lang. Manchmal gehen sie dann auf der nächstbesten Landstraße. Da musst du auch, wenn du Auto fährst, auch immer aufpassen, weil da hast eigentlich nahezu alle Kilometer kommen dir so Pilger entgegen. wenn du da rumfährst, musst halt immer schauen, weil da gibt's halt keinen Weg. Die laufen halt einfach am Randstreifen der Landstraße. Du musst schauen, dass du sie nicht umfährst. Und dann gibt's halt oftmals so Trampelpfade, die wirklich direkt an der Steilküste oder an der Küste entlang laufen, die natürlich vom Ausblick her einfach wunderschön sind. Und wir haben es dann auch ein paar Mal gehabt, dass wir mit dem Bulli direkt an diesem Trampelpfad geparkt haben und da über dem nächstbesten Surfspot halt unsere Nachtlager hatten. Und du wachst dann morgens auf und machst die Tür auf, guckst raus, laufen die ersten Pilger vorbei. Morgen, alles klar, danke. Und dann machst du deinen Kaffee und die laufen dir die ganze Zeit durch dein Frühstück, weil kommt Pilgern halt so direkt an deinem Auto vorbei. Das ist irgendwie immer ganz unterhaltsam gewesen. Dieser Appalachian Trail, das erste Mal, dass ich davon gehört hatte, war tatsächlich 2004, 2005, also schon ein paar Jährchen her, hatten, oh Gott, jetzt, wie stehe ich zu dem? Das ist der Bruder eines Schulkameraden von früher. Der hat sich auf so, auf so Wander- und Outdoor-Geschichten wirklich versteift. Das ist denen sein großes Hobby geworden und der ist 2004 den Appalachian Trail gelaufen. Und dann gibt's ja noch diese beiden anderen großen Trails in den USA, die heißen, oh Gott, Pacific Crest Trail und Continental Divide Trail. Und wenn du die alle drei gelaufen hast, dann darfst du dich in dieser Wanderszene einen Triple Crowner nennen, weil dann hast du die drei berühmt-berüchtigsten, wichtigsten Trails gelaufen und da hast du dann wahrscheinlich auch insgesamt irgendwie sowas wie 10.000 Kilometer in den Füßen. Ich glaube, zwei davon hat er schon. Ob er den dritten auch schon hat, weiß ich gerade nicht. Aber ich würde es ihm zutrauen. Da habe ich immer auf seinem Blog dann die Berichte von da gelesen, wie er dann irgendwie, was weiß ich, irgendwo auf dem Stück da einer Klapperschlange begegnet ist, die ihr dann mit dem Stock vom Weg schieben musste, damit er da weitergehen konnte und so. Abenteuer werden dann da berichtet. Das ist immer ganz unterhaltsam.
Also ich finde ja so Fernwanderweg, diesen Gedanken durchaus sympathisch, aber nicht so, wenn an allen Ecken und Enden du dann Leute triffst, die mehr oder weniger, also gut, im Prinzip genau dich, die dann dahin gefahren sind. Also ich, ehrlich gesagt, wenn ich eine Tour machen würde, die eben über viele Etappen geht, dann wäre es mir am liebsten, im Prinzip will ich es alpin haben und eben nicht so. Also mein kleiner Bruder sagt auch zum Teil, gerade in dem letzten Drittel des Jakobswegs ist es dann so, dass du eben auch im Prinzip Etappen hast, wo du durch irgendwelche hässlichen Vorstadt-Industrie-Gegenden läufst und sowas. Du musst halt einfach irgendwie diese Distanz überbrücken, ne? Und da ist es dann keinesfalls so, dass das eben alles total tolle Natur ist, sondern zum Teil ist es auch ziemlich ätzend, wo du da rumläufst. Und dann eben ist es ja sowieso so, dass auf den letzten 100 Kilometern die Dichte an Laufenden eben immer weiter zunimmt und so. Und das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich schrecklich vor. Also ich hätte da jetzt keine Lust drauf.
Ja, das glaube ich. Wobei, was ich über den Appalachian Trail, um den es in dem Film jetzt hier geht, gelesen habe, ist, dass der größtenteils tatsächlich in der Wildnis ist. Also da gibt es diese Abschnitte selten, wobei er als Einsteiger-Trail gilt, weil die Zivilisation nie sehr weit weg ist und du immer irgendwo,
ja, das klingt doch ganz gut,
irgendwo vorbeikommst, wo du wieder, sagen wir mal, Lebensmittel oder was oder medizinische Versorgung besorgen kannst, wenn das nötig ist. Aber eben der eigentliche Weg selbst ist dann doch irgendwie in der Wildnis, die nicht allzu weit weg ist. Also es klingt ideal irgendwie so.
Ja, das klingt ganz gut. Aber es gibt ja übrigens über den Jakobsweg auch einen gar nicht so alten Film von 2010 von Emilio Estevez mit Martin Sheen in der Hauptrolle. Und Emilio Estevez spielt auch mit. Mhm. Der nicht so schlecht ist, aber ganz schön auf die Tränendrüse druckt. Das muss man schon sagen. Also es ist schon so ein klassischer Lauf diesen Weg und finde dich selbst und erfahr was über dich und deine Familie und solche Dinge. Und ich war da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil da gerade mein Bruder den eben gelaufen war und eben immer von unterwegs so Nachrichten geschickt hatte und sowas. Und irgendwie hatte ich da so das Gefühl, ich bin emotional auch mehr involviert, als ich das sonst wäre. Und da war ich vielleicht gegenüber diesem Film, der, wie gesagt, ganz schön auf die Tränendrüse drückt, doch ziemlich positiv gestimmt, hätte mich sonst vielleicht auch genervt. Aber nicht so schlecht. Also The Way heißt der Dein Weg auf Deutsch.
Okay. Gut, damit soll es das, glaube ich, mal gewesen sein mit dem Kinofilm für diese Woche. Kommen wir zum nächsten Thema, ein weiterer Film. Claudia ist dran und zwar geht es um ein, also wenn ich das jetzt vom Titel einfach mal interpretieren darf, dann ist das irgendwie so ein süßlich angemachtes Mittagessen.
Also der Film heißt Huhn mit Pflaumen. Das ist ein, so lese ich, ein iranisches Nationalgericht oder ein
sehr wichtiges.
Genau. Und zwar handelt es sich bei dem Film um eine Verfilmung von einer Graphic Novel von Margin Satrapi, die auch Persepolis geschrieben und gezeichnet hat und auch an dem Film federführend beteiligt war. Und ich habe es vorhin mal nachgeschaut. Ich kann es nicht glauben, aber ich habe anscheinend tatsächlich nie im Podcast über Persepolis geredet, was wirklich eigentlich unglaublich ist, weil ich sogar sagen würde, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist. Deswegen, iranisch-französische, ursprünglich Graphic Novel Erschafferin, die inzwischen eben zunehmend auch Regie führt und Skripts schreibt für Filme, für ihre eigenen Filme, die ursprünglich in Persepolis auch sehr stark ihre eigene Erfahrung von aus dem Iran kommen oder auch im Iran Kind sein und dann nach Westeuropa kommen. Und Persepolis ist eine absolut fantastische Graphic Novel, die ist politisch interessant, historisch interessant, die ist witzig, die hat was zu sagen, die ist fantastisch gezeichnet, ist wirklich so gut. Und der Film ist eine innovative, fantasievolle Umsetzung, so stilsicher und auf den Punkt. Also es ist wirklich ein fantastischer Film. Wer den noch nicht gesehen hat, sollte ihn auf jeden Fall noch nachholen. Und jetzt haben wir eben Huhn mit Pflaumen. Die Geschichte ist, ich glaube, basiert irgendwie auch auf einer Familiengeschichte von Satrapi. Aber es geht hier um einen Violinisten. Und zwar, ich glaube, befinden wir uns in den 50er Jahren in Teheran. Und dieser Violinist, seine Violine, warum erfahren wir, seine Violine ist kaputt. Und er findet keine andere Violine, die mit der er so spielen kann oder wo er das Gleiche empfindet beim Spielen und deswegen beschließt er zu sterben. Das ist das, was wir am Anfang des Filmes erfahren. Und er überlegt erst, wie er sich umbringen könnte, aber dann mehr oder weniger beschließt er einfach in seinem Bett auf den Tod zu warten und er wartet dann eben ein paar Tage auf den Tod und der Tod kommt dann auch. Und während dieser Tage denkt er zurück in seine Kindheit, aber es gibt auch so, naja, so ein bisschen visionäre Anteile, wo es um die Zukunft seiner Kinder geht und so. Also es ist, der Film geht da eben in verschiedene Richtungen der Familiengeschichte und erklärt uns auch einiges über diese Figur, aber zeigt uns auch manchmal einfach Dinge, erzählt eben so Geschichten um die Geschichte herum. Und das Ganze ist von Anfang an in so einem sehr märchenhaften Tonfall gestaltet. Es fängt auch an mit dem, was wahrscheinlich das iranische Äquivalent zu dem Es war einmal war. Also es ist schon so formelhaft eingeführt, dass wir jetzt eine märchenhafte Geschichte bekommen. Und das Ganze ist auch gestaltet es hat alles so einen märchenhaften Zauber, so ein bisschen, die Bilder in ihrer Farbigkeit und irgendwie immer so ein bisschen so Glanz umwoben und sowas. Man muss dazu sagen, Persepolis ist ein Animationsfilm, aber das hier ist jetzt im großen Ganzen kein Animationsfilm, auch wenn er ein paar Animationsanteile hat, so kleine Episoden. Die Hauptfigur wird gespielt von Mathieu Almaric. Und das Ganze ist, der Film ist auf Französisch gedreht. Und er ist, also ich finde, dass er aus vielen sehr schönen kleinen Teilen besteht, aber ich bin nicht ganz sicher, ob er mich insgesamt so überzeugt, ob er wirklich so zusammenhält, dass er im Ganzen wirklich ein befriedigendes, perfektes Ganzes ergibt. Aber trotzdem würde ich sagen, ist er irgendwie schon eine Vorweihnachtsempfehlung für jemanden, der gerne sowas ein bisschen märchenhaft angehauchtes hat. Es gibt durchaus auch witzige Episoden. Es ist, also Satrapi wird hier nicht komplett zuckersüß, sondern es gibt durchaus auch ironische Anteile und so. Aber alles in allem vielleicht kein ganz schlüssig runder Film. Aber trotzdem schön und ich finde sehr gut in die Vorweihnachtszeit passend. Deswegen, wenn man das irgendwann in den nächsten Wochen mal anschauen will, dann würde ich sagen, hat man da keinen Fehler gemacht.
Jo. Ich habe derweil gerade mal nachgeguckt, wie man denn Huhn mit Pflaume zubereitet. Man braucht eigentlich nicht viel. Man braucht Pflaumen, Huhn, Butterschmalz, Tomatenmark, Wasser, Zwiebeln, Safran, Gewürzmischung, Olivenöl, Salz, Pfeffer und einen großen Topf und ein bisschen Zeit.
Okay.
Also so nach...
Klingt machbar.
Nach anderthalb Stunden hat man das dann fertig und da isst man dann offensichtlich Reis oder Kartoffeln oder sowas dazu. Oder also hier auf den Bildern sind es Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob das authentisch ist oder ob das die deutsche Variante davon ist. Aber es sieht verdammt lecker aus.
Ja, ich finde, es klingt auch ganz gut.
Ja, ja, gut.
Also, ja, also ich würde sagen, so halbe Empfehlung, sieben Punkte vielleicht. Aber Persepolis, wer es noch nicht gesehen hat, ist eine 1000-prozentige Empfehlung von mir.
Sehr gut.
Ein 10-Punkte-Film, finde ich, und auch ein 10-Punkte, eine 10-Punkte-Graphic-Novel.
Okay.
Jo.
Dann mache ich noch einen Film. Und zwar ein Film, von dem ich vorher, bevor ich ihn jetzt entdeckt hatte, ich weiß gar nicht, wo ich ihn entdeckt habe. Ich glaube, bei Amazon Prime, meine ich wohl, bin ich mir aber nicht sicher. Und zwar Miss Pettigrews Großer Tag. Ein Film von 2008, der in Deutschland nie im Kino gelaufen ist. Der ist einfach straight to DVD erschienen. Ich glaube, es gab Kino in der Schweiz, aber in Deutschland irgendwie nicht, warum auch immer. Der ist allerdings relativ gut besetzt. Ist ein englischer, US-amerikanisch-britische Komödie.
Ja, Lee Pace spielt mit.
Ja, Mark Strong spielt mit. Und Amy Adams spielt die zweite Hauptrolle. Also unsere Hauptfiguren sind zwei Frauen. Einmal gespielt von Frances McDormand. Die spielt die Miss Pettigrew. Und dann haben wir die zweite Hauptrolle, auch eine Dame, gespielt von Amy Adams. Die spielt Delicia LaFosse, eine reiche, oder ich will nicht alles verraten, aber sagen wir mal, eine reiche Göre im England des Zweiten Weltkriegs. Die Bombardierung durch die Deutschen steht unmittelbar bevor. Man hat so ein bisschen so eine wirtschaftliche Depressionsphase, aber die High Society lässt sich nicht davon abhalten, weiter rauschende Partys zu feiern und es sich gut gehen zu lassen. Auch wenn man irgendwie damit rechnen muss, dass jeden Augenblick die Sirenen angehen und die Bomber kommen. Und unsere Hauptfigur, Miss Pettigrew, ist sowas wie Kindermädchen, aber sie verliert gleich mit der Eröffnungsszene des Films, verliert sie ihren Job. Und weil sie irgendwie, keine Ahnung, Kinder nicht so behandelt hat, wie das, also eigentlich hatte das so ein, man kann verstehen, warum sie es gemacht hat, aber das war total gegen die Auftraggeber und demzufolge fliegt sie raus. Und findet sich dann relativ schnell bei der Obdachlosenküche wieder, weil sie halt kein Polster hat, auf das sie zurückfallen kann, keine Sozialsysteme. Und versucht einen neuen Job zu finden und die Arbeitsvermittlerin ist eine böse alte Frau, die ihr keinen neuen Job geben will. Aber durch einen Zufall lässt sie da bei der Arbeitsvermittlung, hört sie ein Gespräch mit, das sind gleich die ersten 2 Minuten des Films, und lässt eine Visitenkarte mitgehen, die zu diesem Gespräch gehört. Also da hat sie mitgehört, dass da jemand gesucht wird und dann schnappt sie sich diese Visitenkarte und meldet sich sozusagen selber dort, als wäre sie jetzt dahin vermittelt worden. Und da landet sie dann eben bei Delicia LaFosse, unserer reichen Göre, die zwischen 3 Männern hin und her gerissen ist und sich von jedem sozusagen einen Vorteil verschafft. Sie hat einmal den Liebhaber fürs Herz, mit dem sie zusammen... er spielt Klavier und sie singt und sie treten in Nachtclubs auf und sind sehr erfolgreich und eigentlich passen sie sehr gut zusammen und er hat Schiffstickets gekauft und möchte mit ihr nach New York gehen, weil sie da eben mit ihrem Gesang und seinem Klavierspiel ganz groß rauskommen können und er würde sie auch heiraten und ist also wirklich, er wäre der Mann, mit dem man alt werden könnte, aber er ist halt ein armer Schlucker und dann hat sie ein Filmproduzentensöhnchen, der im Grunde das Geld von Daddy verjuckst und High Society Playboy ist mit der Berühmtheit seines Vaters Und von dem verspricht sie sich die Hauptrolle in einem der nächsten Filme, den er oder sein Vater da produziert. Und dem muss sie sich natürlich warm halten, vor allem im Bett, damit er eben diese Hauptrolle für sie hat. Und den dritten, von Mark Strong gespielt, der Besitzer der riesigen Wohnung, in der sie residiert und ihre rauschenden Partys feiern kann und ihre anderen Männer empfangen kann, weil er ständig irgendwie auf Geschäftsreise ist. Er ist so ein Unterweltkönig, der wunderbar gespielt von Mark Strong, einfach so mit so einem Oberlippenbärtchen, wie das in den 30er, 40ern halt so dann noch schick war. Und diese drei Männer, jeder zieht sie so zu sich hin und sie hat ihre eigene Agenda, was sie von jedem von den dreien will. Und jetzt kriegt sie plötzlich diese neue Haushälterin, die sich da reinmogelt, die eigentlich zuerst denkt, dass sie da auf Kinder aufpassen soll, aber Kinder gibt's gar keine. Und wird dann relativ schnell zu ihrer Privatsekretärin erklärt und kommt da in ihrem armen Fummel an, so graue Jacke, graue Hose, graues alles, und wird dann einmal so transferiert von A bis Z, so durchgestylt, dass sie mal so aussieht, dass sie da in diese Welt reinpasst und weiß überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Also sie wird so richtig rumgeschubst von dieser ganzen Welt. Und der ganze Film ab da spielt im Grunde in einem Tag. Und diesen einen Tag, was sie da eben, wie sie ihr immer wieder zu Hilfe ist, obwohl sie eigentlich gar nicht so recht weiß, wie ihr geschieht, ist sie doch mit gutem Rat und Lebenserfahrung immer irgendwie von unschätzbarem Wert für ihre neue Auftraggeberin, weil die hat halt so viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu jonglieren, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass sie so weit gekommen ist und nicht längst schon komplett den Überblick über ihre zahlreichen Männergeschichten und andere Problematiken verloren hat. Und jetzt hat sie eben eine Privatsekretärin und die versucht das alles wieder irgendwie gleichzeitig zu balancieren. Und der ist sehr lustig, der ist unglaublich liebevoll gemacht. Also man hat ein Mitgefühl sowohl für unsere Hauptfigur, für Miss Pettigrew, als auch für Delicia LaFosse, wo wir dann später erfahren, warum sie sich all in diese Lagen manövriert hat und was da vielleicht noch mehr dahinter steckt. Der ist jetzt nicht die große Lebensweisheit, aber der ist so auf so eine nette Art, ist der einfach feinsinnig und schön. Also ich mochte diesen Film sehr und ich verstehe nicht, wieso er nicht im Kino angelaufen ist. Gut, vielleicht ist das schwer zu vermitteln in dem Trailer, wenn man da irgendwie gegen die großen Action-Blockbuster bestehen muss, aber wenn man den Trailer gesehen hat und dann wenigstens nicht so ein bisschen Lust auf diesen Film hat, also der Trailer finde ich auch sehr gut gemacht und kriegt ganz gut rüber, was einen erwartet. Und wir haben durch Zufall den Trailer angeschaut und waren sofort uns beide einig, dass wir gesagt haben, nee, den gucken wir, das sieht gut aus, und wir sind nicht enttäuscht worden. Also dem Film würde ich mindestens mal 7,5, 8 Punkte geben und eine schöne Komödie mit guten Darstellern, die mich sehr unterhalten hat an dem Abend.
Ich habe den Film mal angefangen und ausgestellt.
Ach, jetzt bin ich ja gespannt. Erzähl.
Ja, nee, also ich kann es ehrlich gesagt jetzt auch nicht so erklären. Ich habe, würde ich sagen, so 20 Minuten etwa gesehen. Ich habe ihn deswegen, wollte ihn deswegen sehen, weil eben Lee Pace, der spielt nämlich den Pianisten, und ich finde Lee Pace unglaublich schön. Aber mich hat der Film irgendwie gestresst. Ich fand ihn furchtbar hektisch.
Ja gut, ihr Leben ist ja hektisch, ne? Also.
Ja, also das kann natürlich auch so eine Tagesform-Sache gewesen sein, dass ich einfach, der hat mich genervt und dann habe ich ihn ausgestellt und nie weitergeschaut. Deswegen, vielleicht gebe ich ihm jetzt doch noch eine zweite Chance, weil ich hatte große Lust auf ihn und irgendwie ging es dann so überhaupt nicht an mich an dem Tag.
Ja, also hektisch gebe ich dir recht, aber das ist halt, der Film nimmt da einfach so ein bisschen die Fahrt von ihrem Leben auf, dieses Jahr LaFosse Leben. Und die, das ist halt eine reine Hektik. Die ist auch so quirlig, überschäumend, lebensfroh und fällt dann aber immer wieder in so Löcher. Und muss dann aber im nächsten Augenblick wieder sozusagen in ihre Rolle zurück, dass sie dieses Bubbly Girl ist, weil sonst fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Und der Film geht dann am Anfang, wo einem sozusagen vermittelt werden soll, was wie die so drauf ist und wie die sich da in ihrem Leben eingerichtet hat, geht der Film dann halt so die Pace von dem Takt, in dem sie so lebt, dann auch mit. Ne? Insofern kann ich schon verstehen, wenn du sagst, der ist so quirlig und so hektisch gewesen. Er hat dann auch ganz ruhige Momente und die das Happy End ist zwar sehr vorhersehbar, aber irgendwie auch schön.
Dann will ich es, glaube ich, doch noch sehen. Ja, na gut, dann gebe ich dem Film vielleicht eine zweite Chance. Das ist jetzt echt gut, dass du den gesehen hast, weil ich glaube, ich habe sonst noch nie mit jemandem gesprochen, der den kannte oder sowas. Und die Wahrscheinlichkeit war nicht so hoch, dass irgendjemand mir mal sagt, den musst du auf jeden Fall noch anschauen, deswegen.
Also ich kannte ihn, bevor wir ihn jetzt wirklich durch Zufall, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber je größer die Auswahl geworden ist, umso fürchterlicher sind ja solche Entscheidungsfindungen, welchen Film man dann jetzt gucken kann. Und man sitzt dann manchmal wirklich vor dieser Auswahl von, was könnte man bei iTunes gegen Geld kaufen, was gibt's bei Amazon für Umme und was gibt's bei Netflix für Umme. Und zum Glück habe ich kein Watch Ever mehr. Also das wäre ja alles, die Auswahl ist ja endlos. Und dann sitzt du da und klickst da stundenlang durch und dann sagt man immer, den würde ich gucken. Und dann sagt andere, nee, will ich nicht. Und dann sagt meine Freundin in dem Augenblick, den würde ich sehen. Dann sage ich, habe ich schon in der Sneak gesehen. Und dann geht das immer so hin und her.
Ja, ja, und dann verbringt man schon eine Stunde. Ja,
das reicht nicht, das ist so furchtbar. Und wenn man dann, wenn man dann so einen hat, wo man den Trailer anmacht, und ich hatte von dem Film nie was gehört, aber ich fand den Trailer irgendwie sympathisch. Dann habe ich gesagt, ja, würde ich gucken. Und dann sagte sie, ja, dann machen wir das so. Und dann dachte ich so, oh Gott, wir haben's. Und dann nimmt man den halt, und tatsächlich war ich auch nicht enttäuscht. Also der Trailer verspricht im Grunde das, was man dann auch geliefert bekommt.
Ja, also bei mir war es so, dass als ich ganz neu in Lee Pace verliebt war, als ich The Fall zum ersten Mal gesehen habe, da bin ich dann mal so auf die Suche gegangen nach anderen Lee Pace-Filmen. Deswegen bin ich auf diesen Film gestoßen.
Er ist schon hübscher.
Ach, mein Gott.
Oh Gott, ich bin älter als er. Skandal. Nicht viel, aber immerhin.
Tja.
Ja, so, Lee Pace ist aus Oklahoma, sehe ich gerade. Schau mal einer.
Gott.
Naja. Also, liebe Leute, schickt uns Empfehlungen, welche Lee Pace-Filme wir noch unbedingt sehen müssen. Oder schickt die alle am besten an Claudia. Schickt mir Empfehlungen nach für Filme, die so ähnlich sind wie Miss Pettigrew. Dann fällt mir vielleicht beim nächsten Mal die Filmauswahl leichter. Oder so. Keine Ahnung. Das war jetzt nur mal so ins Blaue geredet. Ich wollte noch einen Podcast empfehlen zum Abschluss der Sendung.
Ja.
Und zwar ist das Projekt noch ganz jung. Es kommt vom RBB, also vom, wie heißt das, Radio Berlin-Brandenburg oder so ähnlich. Also hier dieser dritte öffentlich-rechtliche Kanal aus Brandenburg und Berlin. Die haben sich sozusagen zum Konzept gemacht, dass sie sozusagen ein deutsches Serial erschaffen wollen. Stefan und ich haben ja schon zigmal über dieses Podcast-Phänomen Serial geredet, was vor einigen Monaten oder Jahren mittlerweile in Amerika eben diesen ungelösten Mordfall in serieller Form, in Serienform als Podcast aufgearbeitet haben, indem sie mit allen möglichen Leuten gesprochen haben, sowohl Polizei als auch Anwälte, als auch Freunde des damaligen Opfers, so Verdächtige in dem Mordfall und so weiter und so weiter. Und dann versucht haben, einen Mordfall, der irgendwie mysteriös oder ungelöst oder was auch immer erschien. Wer das nachhören möchte, es ist nach wie vor sehr empfehlenswert, Serial anzuhören. In einer vordefinierten Anzahl an Folgen sozusagen nochmal medial zu untersuchen und in allen Einzelheiten zu beleuchten und dann eben aber auch mit den so, weil das sehr gut produziert war, hat das halt auch mit deinen eigenen Überzeugungen, die du zu diesem Fall hast, wo du dann sagst, okay, dem glaube ich, aber der kommt mir irgendwie seltsam vor. Und nach ein paar Folgen sieht es dann so aus, dass sich irgendwie alle Hörer einig sind, ja, der war's, das ist auch klar. Und dann kommen zwei Folgen, die das gegenteilige Licht werfen, und dann nach den nächsten zwei Folgen sind dann alle Hörer irgendwie so, ja, nee, jetzt glaube ich nicht mehr, dass das war, weil jetzt haben wir ja die und die Information. Und dann geht es wieder hin und her und dann doch vielleicht auf irgendjemand anders. Und es ist hochinteressant gemacht gewesen. Und jetzt hat sich der RBB einen Mordfall gesucht, der im April 2012 passiert ist. Ein 22-Jähriger namens Burak Bektas ist in Berlin, Neukölln unterwegs gewesen, und dann ist ein Mann aufgetaucht, hat eine Waffe gezogen und geschossen. Und zwei Jungs, also Burak und offensichtlich einer der Freunde, werden sehr schwer verletzt, und Burak Bektas stirbt dann halt. Das ist einer der rätselhaftesten Morde der Berliner Kriminalgeschichte, so heißt es. Und die Polizei hat da monatelang ermittelt und es gab Aktenzeichen XY ungelöst. Es gab alles Mögliche an Boulevardpresseartikeln und so weiter. Aber es ist eben nie geklärt worden, was da dahinter steckte. Und jetzt hat sich der RBB mit dieser Podcast-Serie Wer hat Burak erschossen? Aufgemacht, das Ganze nochmal als Podcast aufzuarbeiten und den Fall neu aufzurollen. Und im Moment glaube ich, entweder gibt es die erste Folge schon, dann habe ich die noch nicht gehört. Das erste, was auf dem Podcast-Feed war, war so eine Art Ankündigungsteaser, dass man dann den Feed schon mal abonnieren kann. Da kriegt man diesen Teaser und dann gehen die Folgen jetzt dann in Kürze los. Oder vielleicht sind sie jetzt in den letzten Tagen schon losgegangen. So genau habe ich jetzt nicht drauf geschaut. Dazu ist meine Podcast-Ungehörten-Liste, wenn man sie nach Datum sortiert, dann auch, ist das zu weit unten, so weit scrolle ich nicht jeden Tag. Und ich bin gespannt, was sie daraus machen und ob das insgesamt an Serial rankommt. Hm. Aber es wäre mal Zeit für so einen mit großem medialem Pomp gemachten Podcast-Projekt in Deutschland, um das Medium-Podcast mal so richtig schön in den Mainstream zu katapultieren. Das kann nur gut sein. Wenn sich der RBB der Sache jetzt mal annimmt, zugegebenermaßen mit einem ziemlich 1:1 geklauten Konzept aus den USA. Aber wenn es dann halt das ist, was es braucht, dann sei es halt so. Weil in den USA, soweit man das hört, ich meine, ich bin jetzt nicht da, aber was man so gelesen hat, war Serial ein Mainstream-Erfolg, der das Wort Podcast in so viele Köpfe geschossen hat, die das vorher nicht auf dem Schirm hatten, was das überhaupt ist oder was Podcasts sind und wie man die hören kann. Und Serial ist so ein derartiges Mainstream-Phänomen geworden, dass es dem Podcasting insgesamt einen riesigen Schub in den USA nochmal verpasst hat. Und das bleibt ja hierzulande immer noch aus. Wir wollen mal schauen, ob die das hinkriegen. ABB ist jetzt nicht direkt irgendwie, ich weiß nicht, wenn die ARD es selber machen würde, dann vielleicht, aber die ARD hat auch Sedwitz im Nachtprogramm versenkt. Insofern. Das ist auch kein Garant. Wir werden sehen, was draus wird. Ich bin gespannt, ob es vor allem qualitativ überhaupt mithalten kann.
Na gut, ihr werdet berichten, mit Sicherheit.
Ja, hast du Serial gehört damals?
Nee.
Hast du Interesse an Kriminalfällen, oder?
Ja, eigentlich nicht so mein Genre, muss ich zugeben. Da bin ich ehrlich gesagt, habe ich auch im Bereich Film immer wieder das Problem, wenn Regisseure, die mich interessieren oder Schauspieler, die mich interessieren, in die Richtung was machen. Und ich einfach, ehrlich gesagt, gibt mir das nicht so viel. Also auf jeden Fall nicht diese Who's Done It Herangehensweise. Das finde ich immer so, es passiert irgendwie ein Mord am Anfang und dann ist die Frage, was und so. Das interessiert mich ehrlich gesagt nicht besonders. Ich weiß, dass ich da weit ab von dem bin, wie es die meisten empfinden, weil mir schon klar ist, dass das riesige Massen von begeisterten Zuschauern immer herbeiruft. Deswegen ist ja das ganze Programm voll mit irgendwelchen Krimi-Sachen. Aber irgendwie kann ich da nicht mit. Und da sind ehrlich gesagt, der Marc und ich sind uns auch vollkommen einig, uns interessiert es beide nicht besonders. Deswegen ist es ja auch beim Tatort so, dass wir nur zufällig mal einen anschauen, beziehungsweise wir schauen nur die Falke-Tatorts, ehrlich gesagt. Weil wir den einfach als Typ mögen, aber ansonsten ist es überhaupt nicht mein Genre.
Naja, muss es ja nicht. Jeder, wie er es braucht.
Jo.
Gut, dann wollen wir, glaube ich, diese Woche dein sich hervorragend, vorbildlich, ruhig verhaltende Tochter nicht, wollen wir es nicht überstrapazieren?
Ja, aber bevor wir uns verabschieden, müssen wir auf jeden Fall dem Stefan noch gratulieren.
Oh ja, richtig.
Weil der ja letzte Woche angekündigt hat, dass er vorhat, in Jülich deutscher Meister im Disco-Fox-Formation zu werden. Und das hat er tatsächlich getan.
Hurra! Jetzt hat er.
Er wird natürlich noch berichten darüber, aber wir können ja schon mal damit angeben und uns mit fremden Federn schmücken und ihm natürlich gratulieren.
Richtig. Und ich kann jetzt angemessen entweder sauer oder motiviert sein, eins von beiden, weil bisher war es ja so, dass keiner von uns es geschafft hatte, in irgendwas deutscher Meister zu werden und wir beide irgendwie immer kurz vorm Ziel gescheitert sind. Jetzt hat er es geschafft, der Sack. Jetzt muss ich, ach Gott.
Tja, jetzt musst du nachziehen.
Ach, so ein Ärger.
Klare Sache.
Ich glaube, ich werde irgendwie, was ist ich muss irgendeine absurde Sportart lernen, wo es nur 100 Leute gibt oder so. Gibt Empfehlungen bitte in die Kommentare, was ich ab sofort machen könnte. Irgendwie sowas wie, was weiß ich, Stock klopfen, irgendwas.
Also das jetzt, und das von dir, so eine absurde Sportart, du stigmatisierst jetzt irgendeine Sportart, wo du doch selbst weißt, wie das ist, wenn man eine Sportart macht, und zwar mit vollem Ernst, von denen andere Leute immer denken, dass es irgendwie so eine alberne Sportart ist, die niemand ernsthaft macht.
Ah, ich wollte das auch mal machen. Das sah immer so aus, als ob die Leute das, als ob die da so eine Befriedigung draus ziehen, wenn sie diese Haltung annehmen. Jetzt wollte ich das auch mal ausprobieren.
Und? Funktioniert?
Ich hätte es jetzt schon noch ein bisschen ausleben müssen, um das wirklich beurteilen zu können.
Also wir warten jetzt mal ab, was vorgeschlagen wird.
Na gut, okay. Nächste Woche werden wir sehen, was wir dann besprechen. Bis dahin schreibt ihr natürlich Kommentare auf sneakpod.de oder ihr geht mit Robert Redford noch ein bisschen wandern. Haltet das, wie ihr wollt, und wir sind gespannt, was ihr da so erfahrt. Alles auf sneakpod.de in die Kommentare oder Facebook gerne liken und dort auch diskutieren. Oder Sneakpod auf Twitter folgen. App.net ist, glaube ich, tot, da braucht ihr uns nicht mehr suchen. Aber wir sind auch da noch, also für die paar Ewiggestrigen, die das nicht loslassen wollen.
Lass uns mal ein paar Hörergruppen dissen, ich finde. Da fällt uns doch noch was ein.
App.net, da ist mittlerweile da, wenn du da reingehst, das ist wie StudiVZ. Was stand?
Ich weiß nicht mal, was das ist, ehrlich gesagt.
Deswegen. Das war ein Versuch, ein Datenschutz besseres Twitter zu machen und zu sagen, wir lassen die Leute dafür bezahlen, dass sie den Dienst nutzen, dann müssen wir ihre Daten nicht verkaufen. Das war nur nicht sehr erfolgreich, weil die Menge der Leute, die das machen wollte, dann doch irgendwie nicht kritisch genug, hoch genug war. Mittlerweile ist es so echt so Tumbleweed und Crickets, wenn du da reingehst. Aber gut, das war ein Versuch. Ein sehr löblicher. Ich hätte mir gewünscht, dass es funktioniert, aber hat es halt nicht. Und mittlerweile ist es so, wie wenn du dich bei StudiVZ einloggst. Posteljong hat neulich so einen schönen Scherz gemacht, dass noch keine Hassbotschaften von Pegida bei StudiVZ gepostet worden sind. Und dass das ja wohl für StudiVZ sprechen würde. Das ist halt immer so die Frage, wie das mit den Statistiken ist, die man da auswertet.
Ja, ich habe keinen StudiVZ-Account mehr. Den habe ich irgendwann getötet.
Echt? Ich glaube, meiner existiert noch.
Nee, irgendwann war es so, dass ich nur noch, ich glaube, zwei Freunde hatte oder sowas, mit denen ich nur auf StudiVZ befreundet war. Und die eine Person war jemand, mit dem ich nicht unbedingt befreundet sein muss. Und die andere Person war jemand, mit der ich im wirklichen Leben kommuniziere. Insofern erschien mir das wirklich überflüssig.
Ja. Ich logge mich da immer mal wieder ein und gucke, von wann die letzten Nachrichten sind. Und dann erheitert mich immer die Tatsache, dass das Jahr da noch zwei Nullen in der Mitte hat. Und dann denke ich mir immer, ist ja witzig, und logge mich wieder aus.
Ja, also mich hat dann irgendwann amüsiert, wenn die einzigen Nachrichten, die ich da bekommen habe, einmal im Jahr war, dass irgendwie die StudiVZ-Person dir gratuliert zum Geburtstag und ansonsten überhaupt nichts mehr kam.
Das stimmt, ja. Das, so ist das. Und alle Leute haben damals gedacht, das ist echt so der heiße Scheiß. Und heute kann sich keiner vorstellen, dass Facebook mal irgendwann weggeht.
Ja, allerdings bei Facebook ist es so, dass eben, ich meine, natürlich, das wird sich einfach dadurch irgendwann verabschieden, auf jeden Fall aus den irgendwie käuferrelevanten Gegenden, dass eben die jungen Generationen schon jetzt gar nicht mehr mitziehen mit Facebook. Aber ich glaube, viele Leute in unserem Alter, also das betrifft jetzt, glaube ich, nicht so jemanden wie dich, der eben doch gerne auch wieder mit dabei ist und ein neues Format ausprobiert und die Vorzüge zu schätzen weiß von was vielleicht viel besser ist und so. Aber viele Leute, die da viel konservativer sind, haben eben inzwischen so viel Zeit investiert, irgendwelche Bilder einzupflegen und so weiter, dass ich glaube, sie sehr, sehr widerwillig wären, das wieder so aufzugeben. Also
ja, das ist sicherlich ein Argument, aber die Frage ist halt, wie konnte dann MySpace so schnell sterben? Weil da sind ja auch unfassbar viele Leute drin gewesen, die da sehr viel Zeit rein investiert haben. Ich glaube, StudiVZ ist an der Fehlermeldung, ich habe mich gerade eingeloggt. Ich habe jetzt tatsächlich es geschafft, mit dem ersten Klick, den ich mache, ein Pop-up-Fenster zu bekommen, das als Überschrift hat Fehler und mir sagt, dass ich das sozusagen, you're holding it wrong. Ich habe es falsch bedient und das kann ja eigentlich nicht sein. Also die Knöpfe, die sind ja eigentlich zum Draufklicken da. Wie kann ich denn da mit dem ersten Klick, und zwar folgender, ich habe versucht, meine Freundin zu gruscheln und da kommt diese hervorragende Fehlermeldung, wo steht, du hast schon vorher gegruschelt, sie muss dein altes Gruscheln erst ausblenden, bevor du sie erneut gruscheln kannst.
Ach so.
Also, das ist mein Fehler jetzt gewesen und ich glaube, das ist doch, das sagt doch eigentlich alles. Ich kann das nicht mal mehr bedienen, ich muss hier raus. Und damit endet diese Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.